Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Im 10. Kapitel des Matthäus-Evangeliums steht in den Versen 26 bis 33, was Jesus neben vielen anderen zu seinen Jüngern sagt. Fürchtet euch nicht vor ihnen, denn es ist nichts verborgen, was nicht offenbar wird, und nichts geheim, was man nicht wissen wird. Was ich euch sage in der Finsternis, das redet im Licht, und was euch gesagt wird in das Ohr, das verkündigt auf den Dächern. Und fürchtet euch nicht vor denen, die den Leib töten, doch die Seele nicht töten können. Fürchtet vielmehr den, der Leib und Seele verderben kann in der Hölle. Verkauft man nicht zwei Sperlinge für einen Groschen? Dennoch fällt keiner von ihnen auf die Erde ohne euren Vater. Bei euch aber sind sogar die Haare auf dem Haupt alle gezählt. Darum fürchtet euch nicht, ihr seid kostbarer als viele Sperlinge. Wer nun mich bekennt vor den Menschen, zu dem will ich mich auch bekennen vor meinem Vater im Himmel. Wer mich aber verleugnet vor den Menschen, den will ich auch verleugnen vor meinem Vater im Himmel. Liebe Gemeinde, Gedenktag der Reformation, der 500. Gedenktag, den wir in diesem Jahr miteinander feiern. Und vor über 500 Jahren, da trieb es Menschen in ihrem Gewissen und ihrem theologischen Verständnis um. In ihrem Inneren, so stelle ich mir das vor, da kämpfte es und rumorte es. Sie waren nicht mehr bereit, die Auslegung der Schrift gemäß ihrer verfassten Kirche und die kirchlichen Praktiken ungeprüft hinzunehmen. Da war John Wycliffe, Jan Hus und Martin Luther. Also Martin Luther war nicht der Erste und Einzige, da gab es vor ihm noch andere und mit ihm dann auch. Aber in diesem Augustinermönch, da vollzog sich ein Kampf um das Wort, um die Schrift, um die Bibel. Und in seinem Inneren rang er um seine Beziehung zu Gott. Er tat es wenigstens noch. Wie viele heute tun das nicht mehr. Im Verborgenen gärte und reifte die Überzeugung, was in der Kirche schiefläuft und nicht biblisch ist, das muss ans Licht. Darüber muss diskutiert werden. Das war sein Ansinnen, zunächst einmal theologisch, sagen wir mal so intern. Und so erblickten eben unter anderem dann vor 500 Jahren Luthers 95 Thesen das Licht der Welt. Zunächst einmal gedacht als eine theologische Disputation. Und die ist es ja auch im Grunde genommen geblieben. Aber eine weitere Schrift, die hatte sich dann schlagartig verbreitet, war ja auch im Deutschen veröffentlicht, konnte gelesen und vorgelesen werden und die Sache war nicht mehr aufzuhalten. Und Martin Luther hätte sich wohl im Traum nicht träumen lassen, was für eine Lawine er lostreten würde. Aber einmal losgetreten, da zog er es auch durch und hat sich nicht hingestellt und gesagt, habe ich doch eigentlich gar nicht so gemeint, Das wollte ich doch gar nicht. Ich bin's nicht. Ich war's nicht. Sondern sagt, doch, ich will es und ich nehme Verantwortung dafür. Was trieb ihn eigentlich? Die Ehrfurcht vor Gott. Wie die Ehrfurcht vor dem Wort und damit die Verantwortung vor den Menschen und seinem Auftrag gegenüber ließ ihn die Menschenfurcht überwinden. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Martin Luther zu jeder Zeit ein Mensch ohne Furcht und Angst gewesen ist. Aber dass ihm die Sache um das Wort und die Ehrfurcht vor Gott wichtiger gewesen ist als Menschenfurcht. Die hätte er ja auch haben können, begründet, denn das Beispiel Jan Hus stand ja ihm vor Augen. Da wird diesem Mann freies Geleit zugesichert, nicht nur nach Konstanz, sondern von Konstanz wieder wegzukommen. Aber in den Wochen, in denen er dort ist und theologisch befragt wird, da ändert sich die Situation und dann sagt man, ach, was interessiert mich mein Geschwätz von, hat ja Adenauer dann auch gesagt, was interessiert uns unsere Zusage? Ketzer ist Ketzer, Ketzer muss brennen. So wurde Jan Hus verbrannt. Dieses Beispiel hatte Luther ja vor Augen, wie die Kirche mit denen, die sie als Ketzer ansehen, umgehen konnte, das wusste er. Aber dennoch, Widerrufen kam für ihn nicht in Frage. Was er in der Bibel las, wie er es verstand, wie er sich von Gottes Geist geführt wusste, das vertrat er nach innen zu sich und nach außen und gegenüber der Kirche. Darin mag er, soll er mir und uns zum Vorbild sein. Wie wichtig war ihm das Ringen um das Wort der Schrift, als er das Alte Testament und dann das Neue Testament übersetzte. Ich glaube, ich hätte schon lange die Geduld verloren gehabt, tagelang, vielleicht wochenlang, um einen Satz zu ringen, wie das denn ins Deutsche zu übertragen ist, damit der Sinn erhalten bleibt, aber verständlich wird. So hat er das Alte und Neue Testament nicht mal ebenso übersetzt. Ja, verständlich sollte es sein und vor allem dem entsprechen, was dort im Hebräischen und im Griechischen stand, was darin gesagt werden wollte. 500 Jahre Reformation, Thesenanschlag, Martin Luther als Reformator. Und ich könnte mir vorstellen, das behaupte ich jetzt mal so, Luther wäre es in diesen Tagen nicht um seine Person gegangen, auch nicht um Gedenkfeiern der Reformation, 500 Jahre Thesenanschlag. Ihm wäre es wahrscheinlich allein um Christus gegangen, allein um die Schrift, allein um die Gnade und allein um den Glauben. Und dass wir, wenn er heute hier stehen würde, uns wieder zurückrufen würde, zurück zu Christus, zurück zur Schrift, zurück zum Glauben, zurück zur Gnade. Also, wahrscheinlich würde er heute die größte Rückholbewegung starten, die es gibt. Das sind die Rückholbewegungen bei den Lebensmitteln und bei den Autos, nichts dagegen. Damals wollte Martin Luther sich nicht unter das theologische Diktat der Kirche stellen. Und heute könnte er mit den Worten eines Absolventen eines theologischen Seminars, das war nicht hier in Deutschland, sagen, wenn Satan uns vor der Ordination geistlich kastrieren oder einer Gehirnoperation unterziehen kann, dann braucht er wenig Angst vor unserem geistlichen Dienst zu haben. Ja. Martin Luther hat das Priestertum aller Gläubigen herausgearbeitet und damit nicht nur die Ordinierten in die Verantwortung genommen, das Wort Gottes, das Evangelium zu bezeugen. Jeder Christ ist Gesandter Christi, Botschafter an Christi Stadt, wie es Paulus ausdrückte. Heute ist uns ein Wort Jesu an seine Jünger an die Seite gestellt, in dem Jesus seine Jünger ermutigt, die Botschaft zu verkündigen, das Wort zu predigen, Zeugnis zu geben von dem, was er zu ihnen redet und was die Schrift aussagt. Für uns heute genauso wie damals es Jesus selber auch getan hat, wie Martin Luther es tat und viele andere, gilt damit als erstes, Christus zu suchen im Gebet. In der Stille, im Verborgenen. Und erst dann zu sprechen, wenn wir gehört haben. Und nicht erst zu sprechen und dann zu hören, Jesus, was hast du eigentlich gemeint? Sondern umgekehrt. Der erste Schritt ist, in das Gebet, in die Stille, ins Hören hineinzugehen und in das Studieren des Wortes der Schrift. Damit die Dinge auch im Ganzen, im Zusammenhang gesehen werden und nicht einfach so herausgenommen und sagen, da steht's doch. Nein, wie steht's im Zusammenhang? Und wie steht's im roten Faden der Schrift? Und dabei auch alles zu prüfen, ob das, was gesagt und theologisiert wird, eben auch heute mit der Schrift übereingeht. Ihr Lieben, nicht die Theologen sind der erste Maßstab. Auch nicht Synoden, sondern die Schrift und die Ehrfurcht Gott gegenüber als dem Vater, dem Sohn, dem Heiligen Geist. Der Fokus der Jünger war auf Jesus gerichtet. Auf ihn hörten sie. Er erschloss ihnen die Schrift und schloss ihnen das Reich Gottes auf. Und er gab ihnen einen Auftrag. Was sie von ihm gehört hatten, was er ihnen anvertraut hatte, das sollen sie dann in der Öffentlichkeit verkündigen, aussprechen, weitergeben. Damit wird deutlich, die Beziehung zu Jesus Christus ist keine Privatsache. Der Glaube ist keine Privatsache, sondern das hat Jesus in die Öffentlichkeit gestellt. Zeugen können wir nur in der Öffentlichkeit sein. Botschafter können wir nur in der Öffentlichkeit sein und nicht zu Hause in der Kammer. Da gilt es zu hören, zu empfangen, sich auferbauen zu lassen, sich zurüsten zu lassen, um dann hinauszugehen. Das ist unser Auftrag bis heute. Als Christ, als Gemeinde, als Kirche. Wo wir das nicht tun, versündigen wir uns an Jesus und bestehlen die Menschen um das, was ihnen Gott weitergeben möchte. Es ist dem Vater im Himmel so wichtig, dass er den Sohn zu uns auf die Erde bringt und kommen lässt, damit er uns das Reich Gottes verkündigt. Wir haben einen Auftrag. Und wenn wir dem nicht gerecht werden, werden wir schuldig vor Gott und den Menschen. Auch wenn eine breite Mehrheit der Gesellschaft davon gehe ich so aus, was ich so wahrnehme, über den Glauben, über Jesus und die Bibel die Nase rümpft und meist nur Spott für Christen übrig hat. Nachfolgern Jesu wurde eine Pflicht übertragen. Geht hin und mache zu Jüngern alle Völker. Tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehret sie halten alles, was ich euch befohlen habe. Jesus weiß, die Menschen wollen in ihrem natürlichen Herzen und Verstand die Botschaft nicht hören. Sie warten nicht darauf, dass endlich jemand kommt und ihnen die frohe Botschaft erzählt, ihnen die Kraft des Reiches Gottes aufzeigt, zur Umkehr zu Gott ruft, zur Buße, zu einem exklusiven Jesus Christus als dem alleinigen Weg zu Gott, zu Jesus als der, der die alleinige Wahrheit hat und ist, zu Jesus, der das Leben ist. Jesus sagt zu seinen Jüngern, dass es alternativlos ist. Was er ihnen im Verborgenen sagt, muss durch sie ausgesprochen werden. Ja, die Beziehung eines Jüngers geht nicht ohne das Gebet, ohne das Hören auf Jesus und geht nicht ohne das Tun, ohne die Verkündigung, ohne das persönliche Zeugnis. Aber, so unterstreicht es Jesus ja dann später im Missionsbefehl, und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Nachfolger Jesu Christi sind nicht alleine gelassen und auf sich alleine gestellt in ihrer Beziehung zu Jesus und in ihrem Auftrag durch Jesus. Wenn Gott selbst um die Sperlinge weiß, um Vögel, die einen geringen Wert hatten, wie viel mehr wird er seine Jünger, seine Nachfolger, dich und mich im Auge haben, um uns wissen und bei uns sein, die wir doch als seine Ebenbilder geschaffen sind. Wir sind Gott wichtig. Wir liegen ihm am Herzen. Aber liegt er uns am Herzen? Ist uns die Beziehung zu ihm wichtig? Geben wir der Menschenfurcht mehr Raum als der Ehrfurcht vor Gott? Bei mir merke ich das immer wieder. Ja, noch erleben wir hier nur Spott und Hohn, wenn wir öffentlich den Glauben an Jesus bezeugen oder interessiertes Desinteresse. In anderen Teilen unserer Erde werden Christen verfolgt, eingesperrt, misshandelt und getötet. Menschlich gesehen macht mir das Angst. Aber Jesus weiß das und er leugnet es nicht. Aber er sieht weiter und ermutigt darum seine Jünger, ermutigt uns. Seht weiter, seht auf das ewige Leben, seht auf das, was niemand zu rauben vermag. Darum aber brauchen Christen eine klare Hoffnung, eine Gewissheit um die Ewigkeit, eine Verankerung in Christus. Und so ermutigt Jesus, wer sich zu ihm bekennt, zu dem wird sich Jesus auch vor dem Vater bekennen. Was ist schon mein Bekenntnis zu Jesus den Menschen gegenüber dem Bekenntnis Jesu zu uns vor dem Vater gegenüber? Das eine Bekenntnis zu Jesus eröffnet mir durch das Bekenntnis von Jesus den Zugang zur Ewigkeit, zum Himmel, zum Reich Gottes, zum ewigen Leben. Im Kleinen treu und gehorsam zu sein, erschließt mir das Größte. Reformation, das heißt für mich heute nicht die Schrift, an die Bedingungen der Zeit anzupassen, sondern die Bedingungen der Zeit anhand der Schrift zu prüfen und zu hören, was heute und jetzt der Geist Gottes den Gemeinden, den Menschen zu sagen hat. Reformation heute heißt für mich umso mehr, die Menschen zur Umkehr zu Gott, zu Jesus zu rufen. Dafür bedürfen wir der Liebe Jesu zu den Menschen und die Liebe zu Jesus. Was Luther damals im Sinne hatte, war keine Neugründung einer neuen Kirche. Was er im Sinne hatte, war der Ruf zur Umkehr seiner Kirche zur Schrift zurück. Was er im Sinne hatte, war der Ruf zur Buße, dass nämlich es eine tägliche Buße ist, ein Leben lang, immer wieder hin zu Gott, durch die Schrift, durch Jesus, im Glauben und in der Gnade. Und dass es nicht billig wird, als die Menschen zu ihm kamen, sagten, ich will meine Schuld bekennen, aber ich brauche keine Absolution, denn dafür habe ich schon bezahlt. Sagte Luther, so geht es nicht. Heute haben wir moderne Absolution, auch in der evangelischen Kirche, wo wir sagen, vergeben, das ist doch der Dienstauftrag Gottes, das macht er doch sowieso. Das ist billig. Und das würde ich in Anführungszeichen moderner evangelischer Ablass nennen. In Anführungszeichen. Schiefer Vergleich, aber provozierend. Was auf Luthers Herzen war, geistliche Erneuerung der Kirche. Und Jesu Wort im Matthäusevangelium an seine Jünger hat für uns heute den Auftrag der Umkehr, des Bekennens, der Standhaftigkeit und des Überwindens. Und dass wir uns rufen lassen, wieder hin zu Jesus, uns in ihm verankern, dass wir den Auftrag aufnehmen und öffentlich bezeugen und dass wir mit Gottes Hilfe, mit seinem Geist daran wirken und arbeiten an der Erneuerung der Kirche, an einer Erneuerung, die zurückführt zu Jesus als unserem Herrn, der uns zum Vater alleine bringt und der uns leitet im Heiligen Geist. Amen.